HR Info. Hessen.
Verkehr. Ein Thema, das uns alle angeht. Während die einen sich durch den Berufsverkehr mit dem Auto kämpfen, eilen die anderen durch das nächste Zugabteil. Und wiederum andere müssen beim Radfahren aufpassen, keinen Fußgänger umzufahren. Ob Auto, Bus, Bahn oder Rad, es gibt Hürden im alltäglichen Verkehr in Hessen. Welche das sind und wie sie gemeistert werden können, darüber sprechen wir heute hier in HR Info Hessen. Ich bin Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Wer aus Wiesbaden oder aus dem Rheingau zur Arbeit nach Frankfurt muss, braucht in den nächsten Monaten gute Nerven. Denn auf der A66 geht es an der Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden nur einspurig voran. Einen Vorgeschmack gab es schon in den letzten Tagen. Anfang der Woche gab es 7 Kilometer Stau und 40 Minuten Wartezeit für Autofahrer. Der Hintergrund: ein Baufehler. Birgitta Söhling hat sich bei einer kurzfristig unter der Brücke anberaumten Pressekonferenz von Hessen Mobil erklären lassen, was da bei der Salzbachtalbrücke auf der A66 genau los ist.
Ein Baufehler ist die Ursache dafür, dass tausende Pendler in den kommenden Monaten auf der A66 nur noch quälend langsam vorankommen. Eine Firma, die maroden Pfeiler der Salzbachtalbrücke durch Stahlbauteile eigentlich hatte verstärken sollen, hat sie stattdessen durch Bohrlöcher an der falschen Stelle beschädigt. Matthias Achauer von Hessen Mobil.
Es wurde grundsätzlich schon die Lage mit einem Georadar bestimmt, sodass man wusste, wo die Spantglieder sind. Aber durch die Vielzahl der Bohrungen hat man hier eventuell den Überblick verloren, sodass es dann zu dem Fehler kommen konnte.
Der Schaden geht in die Millionen. Hessen Mobil prüft noch, ob man die Baufirma deshalb verklagt. Aus Sicherheitsgründen ist ab sofort nur noch eine einspurige Verkehrsführung in beide Fahrtrichtungen möglich. Kilometerlange Staus sind unvermeidlich, weil hier zu Spitzenzeiten 3600 Fahrzeuge pro Stunde verkehren. Wie lange dieser quälende Zustand andauert, ist offen. Wahrscheinlich wird es Monate dauern, die Brücke zu ertüchtigen. Matthias Achauer von Hessen Mobil.
Was jetzt natürlich Zeit in Anspruch nimmt, ist die Begutachtung des Schadensumfangs und dann auch die Nachrechnung der Brücke, sodass man dann im Endeffekt auch sagen kann, in welchem Umfang müssen jetzt hier externe Spantglieder ergänzt werden, um den Schaden auch zuverlässig instand zu setzen.
Dabei ist das Bauwerk aus den 60er Jahren ohnehin ein Abrisskandidat, soll bis 2022 komplett neu gebaut werden. Erst will man die eine Brückenhälfte durch einen Neubau ersetzen, dann die andere. Deshalb hatte man die ursprünglich 4 Fahrspuren schon auf 3 reduziert und auf nur eine Brückenhälfte verlegt. Damit diese Brückenhälfte der Belastung standhält, hatte man sie 2018 durch Stahlträger verstärkt. Dass die Baufirma dabei geschludert hat, ist erst jetzt aufgefallen.
Erst als wir jetzt die notwendigen Dokumentationen nicht in der gewünschten Form erhalten haben, sind wir dem nachgegangen und haben hier auch einzelne Spantglieder freigelegt und genau geguckt, wo liegt die Bohrung. Und dabei haben wir festgestellt, dass man die Spantglieder verletzt hat.
Der Schwerlastverkehr wird jetzt großräumig über das Wiesbadener Kreuz, das Mönchhof-Dreieck und den Mainzer Ring umgeleitet. Allerdings kann niemand kontrollieren, ob die Brummis tatsächlich den großen Umweg machen. Das Verkehrschaos erinnert fatal an den Bauunfall an der Schiersteiner Brücke vor einigen Jahren, der die ganze Region lahmgelegt hat. Doch für Alexander Pilz, den regionalen Bevollmächtigten Rhein-Main von Hessen Mobil, sind beide Vorfälle nicht zu vergleichen.
Das, was in Rheinland-Pfalz passiert ist, ist tatsächlich ein Bauunfall mit einer sofortigen Wirkung, also wo quasi die Brücke abgesackt ist aufgrund der Arbeiten im Untergrund und die Brücke auch sofort gesperrt werden musste. Hier würden wir eher von einem Baufehler sprechen wollen, aber wir brauchen die Zeit eben zu prüfen, was dieses Anbohren der Spannglieder für die Dauerhaftigkeit und die Tragfähigkeit der Brücke bedeutet. Und das wird eben entsprechend ein paar Wochen, beziehungsweise wenn man noch Maßnahmen ergreifen kann, ein paar Monate dauern.
Birgitta Söhling über einen Baufehler, der nun für ein kleines Verkehrschaos auf der A66 an der Salzbachtalbrücke sorgt. Und das nervt viele Autofahrer, wie unser Reporter Andreas Heigen festgestellt hat.
Uns ärgert das, weil es uns Geld kostet. Es bedeutet für uns vor allen Dingen Verspätungen in Sachen Umzüge, die wir durchführen. Wir müssen mit einkalkulieren, dass die Mitarbeiter länger unterwegs sind.
Klar, das geht durch die Stadt oder sowas, durch die Innenstadt, durch Biebrecht. Ich wohne jetzt in Biebrecht halt und ich ärgere das halt sehr.
Ich finde das alles andere als gut, weil im Moment die Verkehrsbelastung ganz extrem ist. Auf den Ausweichstellen sind immer wieder kleinere Baustellen, die den Verkehr dann zusätzlich noch mal strapazieren. Würde mir sehr wünschen, dass es da eine schnelle Lösung gibt.
sagen genervte Autofahrer an der Salzbachtalbrücke auf der A66, die dort wegen eines Baufehlers derzeit nur einspurig befahrbar ist. Falls Sie dort lang müssen, wünschen wir gute Nerven. Wir geben uns alle Mühe, Sie gut informiert durch den Stau zu bringen. Auch, damit Sie nicht müde werden. Müde Autofahrer nämlich sind der Grund für jeden dritten Autounfall in Deutschland. Dagegen soll etwas getan werden, sagen Wissenschaftler aus Kassel, durch einen intelligenten Autositz zum Beispiel. Den haben Ingenieure gemeinsam mit der Uni in Kassel entwickelt. Einen Fahrsimulator gibt es schon, der misst zum Beispiel die Herzfrequenz und bei hohem Stresslevel oder bei Müdigkeit greift das System ein. hr-Inforeporter Jens Wellhöhner hat das neue Frühwarnsystem für Autofahrer für uns ausprobiert.
Ich fahre auf der Autobahn. Die sieht so aus wie die A66 bei Frankfurt. Der Verkehr läuft ruhig und entspannt. Plötzlich sehe ich vor mir ein Auto mit Warnblinker. Ich kann ihm gerade noch ausweichen mit quietschenden Bremsen. Zum Glück ist das alles nicht real. Ich sitze nämlich in einem Fahrsimulator. Der Autositz ist echt, auch das Lenkrad. Aber die Straße sehe ich nur über eine sogenannte Virtual Reality Brille. Die Autobahn, die Autos, alles stammt aus dem Computer. Michael Knötig, er hat den Simulator mitentwickelt.
Das ist jetzt also unser Fahrsimulator. Den haben wir jetzt momentan auch auf einer relativ leichten Stufe eingestellt gehabt. Das heißt, die Leute sind alle relativ friedlich gefahren. Wir können den entsprechend stimulieren, sodass die Leute entsprechend aggressiv fahren. Darunter zählen auch Geisterfahrer. Leute laufen über die Straße, Kinder werden über die Straße rennen.
Ein Geisterfahrer, dem möchte ich tatsächlich nicht begegnen. Da würde mein Stresslevel steigen. Genau den Stresslevel misst aber das neue System, das die Kasseler Tüftler entwickelt haben. Kleine Aufkleber mit Sensoren machen es möglich. Die werden an meinem Körper befestigt und liefern laufend Daten. Habe ich zum Beispiel Stress beim Fahren, schlägt mein Herz schneller. Der Computer kann dann reagieren, und zwar bevor ich durch den Stress unsicher werde und Unfälle baue, erklärt Martin Bussers.
Bei der Klimaanlage zum Beispiel mit Beduftung zu arbeiten, mit angenehmen Klängen aus der Stereoanlage oder jetzt mit LED-Beleuchtung im Fahrzeuginnenraum.
Wellness beim Autofahren. Wenn ich müde werde, können die Sensoren das auch erkennen.
Ja, dann gibt es irgendwie so Pfefferminzduft durch die Klimaanlage mit einem kühleren Luftstrom. Vielleicht anregende Musik, eine Sitzmassage.
Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Im Moment gibt es nämlich nur den Fahrsimulator, der Blutdruck und EKG misst. Aber das neue System aus Kassel könnte in Zukunft in Autos eingebaut werden. Aber auch Fluglotsen oder Lokführer könnten in Zukunft mit dem Kasseler System arbeiten und sich munter machen lassen, wenn sie müde werden.
Ein neues Frühwarnsystem für Autofahrer soll gegen Stress helfen und bei Müdigkeit auch helfen. Forscher aus Kassel haben es entwickelt. Unser Reporter Jens Wellhöhner durfte es testen. Nicht jeder Hesse aber ist mit dem Auto unterwegs. Viele Menschen fahren mit dem Zug oder mit der S-Bahn. Und gerade Pendler im Berufsverkehr kennen das Problem. Züge und S-Bahnen sind oft zu spät, vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Schön, wenn Fahrgäste dann wenigstens darüber informiert werden, über Displays und Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Doch die Ansagen sind an vollen und damit auch lauten Gleisen kaum zu verstehen. Bis jetzt. Die Deutsche Bahn testet gerade am Frankfurter Hauptbahnhof eine neue Lautsprechertechnik. Wie die funktioniert, erklärt unsere Reporterin Marie-Kathrin Fromm nochmal genau.
Im Minutentakt rollen S-Bahnen in die unterirdische Station am Frankfurter Hauptbahnhof. Türen piepsen, Handys klingeln, Rollkoffer rattern über den Boden. Bei dem Krach haben viele Fahrgäste Probleme, die Durchsagen am Bahnsteig zu verstehen.
Also die Durchsagen kann man nur verstehen, wenn in der Zeit kein Zug ein- oder abfährt. Ansonsten nein, verstehe ich nichts.
Die könnten viel lauter sein. Also vor allem auch für Leute, die vielleicht nicht so gut hören können, ist es schwer zu verstehen.
Doch zumindest an zwei Bahnsteigen der S-Bahn soll das jetzt besser werden. An den Gleisen 103 und 104 im Tiefbahnhof testet die Deutsche Bahn jetzt eine neue Übertragungstechnik. Entwickelt hat sie das Berliner Start-up Holoplot. Die Durchsagen sollen jetzt besser und klarer klingen als aus normalen Lautsprechern, erklärt Entwickler Roman Sick.
Der Unterschied ist, dass ein Lautsprecher in alle Richtungen ungerichtet abstrahlt, dadurch viele Reflexionen erzeugt und dadurch das Hörerlebnis gestört wird. Bei uns ist es so, dass wir den Schall dahingehend richten und bündeln, dass es versucht wird, diese Reflexionen zu vermeiden, dass ein sehr hoher Anteil an Direktschall beim Zuhörer ankommt.
Und so die Durchsagen besser verständlich werden, selbst wenn gerade ein Zug vorbeirauscht. Dafür sorgen 23 quadratische schwarze Lautsprecherboxen. Sie hängen über die Bahnsteige verteilt von der Decke. Die Durchsagen selbst bleiben wie sie sind, mit derselben Stimme, demselben Text, nur eben in besserer Qualität. Fahrgäste machen eine erste Klangprobe.
Gleis 104, Einfahrt S5 nach Bad Homburg.
Also ich konnte es verstehen. Ja, es hört sich für mich gefühlt genauso an wie vorher.
Also ich habe das Gefühl, es war da vorne sehr laut. Also wenn man die Rolltreppe runterkommt, da hat man es anders verstanden, also besser verstanden.
Die Bahn feilt jetzt an den Details und probiert aus, wie der Klang am gesamten Bahnsteig bei verschiedenen Lärmpegeln am besten zu den Fahrgästen kommt, erklärt Susanne Kosinski von der Deutschen Bahn.
Wir haben ja hier Säulen, die den Schall zum Beispiel, die Weitergabe verhindern. Oder bestimmte Ecken, wo nicht ohne weiteres der Schall hinkommt. Das heißt, wir messen auch in den verschiedenen Bereichen. Haben wir dort eine gute Verständlichkeit oder müssen wir das System etwas anders ausrichten? Wie ist es, wenn verschiedene Züge gleichzeitig im Bahnhof einfahren? Muss man das etwas lauter stellen, etwas leiser stellen?
Die Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV investieren 150.000 Euro in den verbesserten Klang. Über Fahrgastbefragungen wollen sie jetzt herausfinden, ob sich das neue System auch bewährt. Es wird ein halbes Jahr lang getestet. Dann könnte die neue Audiotechnik auch an anderen Bahnhöfen zum Einsatz kommen, zum Beispiel in der riesigen Bahnhofshalle am Frankfurter Flughafen.
Marie-Kathrin Fromm über ein neues System für Lautsprecherdurchsagen am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Durchsagen sollen für Fahrgäste ab sofort besser zu verstehen sein.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Und vom Verkehr auf Straße und Schiene blicken wir in den Schwalm-Eder-Kreis. Denn dort war in der vergangenen Woche der Wolf los. Im Wildpark Knüll bei Homberg in Osthessen waren zwei Wölfe ausgebrochen. Einer wurde noch im Bereich des Tierparks erschossen. Von dem zweiten Wolf fehlt bislang jede Spur. Weil schon vor knapp einem Jahr zwei Wölfen die Flucht aus der Anlage gelungen ist, haben Tierparkleitung und die Kreisverwaltung vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz Stellung bezogen. Michael Pschibilla war für uns dort.
Im Tierpark Knüll streifen die Wölfe durchs Wolfsgehege, als sei nichts gewesen. Aber wer genau hinschaut, sieht, statt 10 wie früher besteht das Rudel jetzt nur noch aus 8 Tieren. Ein Wolf hat den Ausbruch aus dem Gehege mit dem Leben bezahlt, der andere ist immer noch auf der Flucht. Tierparkleiter Wolfgang Fröhlich.
Also wir wissen noch nicht, wo er sich genau aufhält. Ich habe aus weiten Bereichen des Knülls immer wieder Hinweise. Ich habe auch 2 Fotos vorliegen, aber wir wissen nicht, wo er sich im Moment näher aufhält. Die letzte Fotofalle war aus dem Bereich Neuenstein-Obergeis.
Derzeit so Fröhlich helfe nur Geduld. Sollte der Wolf tatsächlich irgendwo entdeckt werden, dann soll Jagd auf ihn gemacht werden, wenn es möglich ist, mit einem Betäubungsgewehr.
Also die Wahrscheinlichkeit ist sicherlich gegeben, dass wir ihn vielleicht lokalisieren können. Ich halte auch die Möglichkeit, dass er zurückkommt, für nicht ganz ausgeschlossen. Und wenn wir wissen, dass er in einem Bereich sich öfters aufhält, versuchen wir ihn dann mit den entsprechenden Spezialisten zu betäuben.
Für den Schwalm-Eder-Kreis ist dieser Ausbruch ärgerlich. Schon im zurückliegenden Februar konnten Wölfe aus ihrem Gehege im Wildpark Knüll entkommen. Das ist jetzt bereits das zweite Mal innerhalb eines Jahres. Deshalb sollen jetzt erneut die Sicherheitsvorkehrungen verschärft werden, sagt Landrat Winfried Becker.
Selbstverständlich sind bereits nach dem ersten Ausbruch Verstärkungen am Außenzaun vorgenommen worden. Auch jetzt nach dem Ausbruch sind momentan aktuell Arbeiten im Gange, um den Außenzaun zu verstärken. Wir wollen zusätzlich in nächster Zeit eine Videoüberwachung anbringen, um das Verhalten der Tiere ganz einfach auch zu studieren und wollen das auch in ein Sicherheitskonzept mit einfließen lassen.
Dadurch soll verhindert werden, dass den verbliebenen 8 Wölfen dasselbe gelingt wie den Ausreißern. Sie konnten einen doppelten Zaun überwinden, indem sie unter einem hindurchgeschlüpft sind und in den anderen mit ihren kräftigen Zähnen ein Loch gebissen haben.
Der Wildpark Knüll im Schwalm-Eder-Kreis hat sich zu den beiden entlaufenen Wölfen geäußert. Zum zweiten Mal sind hier Wölfe entkommen. Ein Wolf ist noch immer irgendwo selbstständig unterwegs. Michael Pschibilla berichtete. Naja, vielleicht könnte man den zweiten entlaufenen Wolf aus der Luft entdecken, mit einer Drohne zum Beispiel. Betrachtet man die Erde und ihren Umkreis bis ins All hinein, ist da oben ohnehin eine ganze Menge los. 4.500 Satelliten kreisen mittlerweile um die Erde, 2/3 davon längst nicht mehr in Betrieb. Viele sind zusammengestoßen, sodass unzählig viele Kleinteilchen im Orbit unterwegs sind. Alleine bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ist durchschnittlich alle 2 Wochen ein Ausweichmanöver für einen ihrer Satelliten nötig, damit es nicht kracht. Auch für uns auf der Erde kann Weltraumschrott gefährlich werden, wie zum Beispiel letztes Jahr an Ostern, als eine chinesische Raumstation in den Südpazifik stürzte. Um solche Gefahren ging es in der vergangenen Woche auch bei einer Konferenz des Europäischen Satellitenkontrollzentrums ESOC in Darmstadt. Mit welchen Erkenntnissen die Experten dort rausgegangen sind, hat Petra Demand zusammengefasst.
Am Dienstag um 9 Uhr sind sie zum ersten Mal im großen Stil aufeinander getroffen. Asteroidenabwehrer und Weltraumschrottexperten. Beide beschäftigen sich mit sogenannten Near Earth Objects, also Dingen, die um oder auf unsere Erde zufliegen. Aber bisher haben sie eifrig nebeneinander hergeforscht und entwickelt. Das sollte sich durch die Konferenz ändern und das hat auch geklappt, sagt Tim Flora, Experte für Weltraumschrott bei der ESA.
Es gibt eine Menge Dinge, die wir tun, die sich überlappt und wir können tatsächlich viele unserer Erkenntnisse austauschen und gemeinsam anwenden und das wird uns helfen, in Zukunft noch effizienter das zu nutzen.
Da geht es zum Beispiel um das neue FlyEye, also Fliegenaugenteleskop, das die ESA in Mailand gerade im Testbetrieb hat und das den kompletten Himmel in 48 Stunden abscannen kann. Aber auch von anderer Seite kommt Unterstützung.
Es gibt eine zunehmende auch kommerzielle Seite dieser Beobachtungen. Es gibt Anbieter von Daten, es gibt Betreiber von Teleskopen, die ihre Daten auch kommerziell zur Verfügung stellen. Da scheint sich ein Markt abzuzeichnen.
Datengewinn ist schon mal gut, sie zu verarbeiten und zu deuten, aber auch eine Mammutaufgabe. Aber auch hier hat sich was getan, sagt Rüdiger Jehn, Leiter der Abteilung für Asteroidenabwehr beim ESOC.
In der Vergangenheit wurde auch Asteroiden mit alten Apollo-Raketen verwechselt. Und da wurden viele neue Methoden vorgestellt, wie man das lösen kann, wie man gegenseitig Radarbilder mit optischen Bildern vermischen kann und einfach da am besten die Daten auswerten kann.
Wichtig war den beiden Organisatoren aber nicht nur der Austausch von Informationen. Die beiden Communities, die sich um unkontrollierbar im Orbit taumelnde Satellitenteile kümmern und die nach Asteroiden Ausschau halten, sollten zusammenwachsen.
Wir haben extra das Programm so gewählt, dass genügend Kaffeepausen da sind. Wir legen das schon so an, dass die beiden Communities, also Weltraummüll und Asteroiden, dass die genügend Zeit haben, sich auszutauschen. Und wir beobachten hier auch einen regen Austausch. Also ich denke, das ist ganz gut gelungen.
Und so blicken Rüdiger Jehn und Tim Flora jetzt gespannt auf die Tagung des ESA-Rats im November. Dort wird nämlich darüber entschieden, ob ein groß angelegtes 200-Millionen-Euro-Programm für Weltraumsicherheit finanziert wird. Denn dann könnte das Thema Weltraumsicherheit in Darmstadt so richtig an Fahrt gewinnen.
In Darmstadt hat eine Weltraumsicherheitskonferenz stattgefunden. 3 Tage lang haben dort Astronomen, Physiker und Ingenieure zum Thema Weltraumschrott und Asteroiden getagt, gemeinsam mit Wirtschaftsvertretern. Petra Demand über erfolgreiches Netzwerken und Teleskopsharing. Bezahlbare Wohnungen sind heutzutage ein knappes Gut. Sie waren deshalb auch ein Schwerpunkt im hessischen Landtagswahlkampf. Jetzt, nach der Wahl mit fertigem Koalitionsvertrag, will die hessische Landesregierung dieses Thema in Angriff nehmen. Mit einem ganzen Maßnahmenpaket. Die hessische Wohnungswirtschaft, genauer gesagt der Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, hat sich vor wenigen Tagen zu den Plänen positioniert. Aus Wiesbaden berichtet Andrea Löffler.
Fehlende Wohnungen, hohe Mieten. Ein großes Thema in Hessen, gerade in Ballungsräumen und größeren Städten. Die schwarz-grüne Regierungskoalition hat sich auf die Fahnen geschrieben, hier einiges zu verbessern. Der neue Superminister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und neuerdings auch Wohnen, Tarek Al-Wazir, bei der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags im Dezember.
Es ist für den Zusammenhalt im Land ganz besonders wichtig, dass alle Menschen in Hessen eine gute Wohnung zu einem bezahlbaren Preis finden. Das wird die Aufgabe sein, dass wir den starken Anstieg der Mieten begrenzen. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen mit dem umfassendsten Maßnahmenpaket, das es in Hessen je gegeben hat.
Klingt ambitioniert. Und in der Tat will die hessische Landesregierung den sozialen Wohnungsbau in den nächsten 5 Jahren stärker fördern als bisher. Statt 1,7 Milliarden Euro sollen in den nächsten 5 Jahren nun 500 Millionen Euro mehr bereitstehen, also 2,2 Milliarden Euro. Damit soll der Bau von bis zu 22.000 Wohnungen angestoßen werden. Ein gutes Signal aus Sicht des Verbandes der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft VDW, Vorstand Axel Tausendpfund.
Was am Ende dann wirklich an geförderten Wohnungen entsteht, lässt sich relativ schwer prognostizieren. Das hängt natürlich auch immer von der Frage ab, ist das Bauland dafür auch vorhanden und ist praktisch auch das Baugewerbe in der Lage, diese Bauten auch tatsächlich auch herzustellen. Aber insgesamt halte ich die Zahl von 20.000 bis 30.000 für durchaus realistisch. Und das ist auch das, was in Hessen auch nötig und erforderlich ist.
Eine langjährige Forderung des VdW habe die neue Landesregierung erfüllt. Kommunen sollen künftig finanzielle Anreize für die Ausweisung von Bauland erhalten. Neben fehlenden Flächen seien es derzeit vor allem Preissteigerungen bei den Baukosten, die den Wohnungsbau ausbremsten.
Die Baukosten sind natürlich ein wichtiges Thema, denn je teurer das Bauen ist, desto teurer wird dann später auch das Wohnen. Die Baukosten sind im letzten Jahr wieder um 4,6% gestiegen. Das ist der stärkste Anstieg seit 11 Jahren. Das heißt, da muss man ran.
Ein Schritt, das Bauen wieder günstiger zu machen, sei das serielle Bauen. Auch das will die Landesregierung laut Koalitionsvertrag stärken. Zur Freude der hessischen Wohnungswirtschaft. Verbandsvorstand 1.000 Pfund.
Da werden praktisch die Teile in der Fabrik vorgefertigt und dann an der Baustelle montiert. Und solche Gebäude sind von der Qualität her identisch mit herkömmlichen Bauten. Die Anwohner und Bewohner merken nichts. Und wir rechnen aber hier mit Einsparpotenzialen langfristig von 10-20%.
Kritisch sieht die hessische Wohnungswirtschaft die Höhe der Grunderwerbsteuer in Hessen. Die liegt derzeit bei 6%. Die müsse dringend gesenkt werden, damit man die Ersparnis an die Mieter weitergeben könne. Im Koalitionsvertrag hat sich die Landesregierung lediglich dazu bekannt, sie nicht weiter zu erhöhen. Insgesamt sieht die hessische Wohnungswirtschaft den Koalitionsvertrag aber positiv. Verbandsvorstand Axel 1.000 Pfund.
Die Ansätze, die im Koalitionsvertrag drin sind, sind durchaus positiv und auch ein gutes Signal jetzt für die nächsten Jahre. Und jetzt geht es natürlich darum, dass diese Maßnahmen auch zügig umgesetzt werden. Und wir als Wohnungswirtschaft stehen auch bereit, unseren Teil dazu beizutragen.
Der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft hat sich zu den Plänen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen geäußert. Ein Bericht von Andrea Löffler war das. Bricht man solche Themen aufs Gröbste runter, kann man sagen, den Innenstädten in Deutschland und in Hessen geht's nicht gut. Nicht nur beim Thema Wohnen, sondern auch beim Thema Handel. Onlinehandel und Einkaufszentren machen kleineren Händlern zu schaffen. Eine neue Umfrage hat in der letzten Woche auch noch Salz in die Wunde gestreut. In Sachen Attraktivität bekommen die Shoppingmeilen in den Innenstädten von Besuchern nur mittelprächtige Noten in Hessen. Aber einen Hoffnungsschimmer gibt es, berichtet unser Reporter Daniel Bauer.
Wer an einem kalten und trüben Mittag über die Frankfurter Shoppingmeile Zeil läuft, der geht doch bestimmt aus Überzeugung in die Innenstadt. Oder?
Ich gehe lieber ins Einkaufszentrum. Da hat man gleich einen Parkplatz, einen kostenlosen.
Ja, lieber online. Mehr Ruhe, mehr Zeit, man kann sich die Sachen genauer angucken, als wenn man hier durch den Laden gelotst wird und 20 Leute hinter einem stehen.
Die Antworten sind typisch. Selbst wer durch die Innenstadt läuft, ist oft gar nicht gerne da. Eine neue Umfrage unterfüttert die Misere jetzt auch noch mit Zahlen. 60.000 Passanten in über 100 Kommunen wurden befragt, wie attraktiv sie ihre Innenstadt finden. Die Durchschnittsnote ist gerade mal eine 3+. Und das reicht eben nicht, sagt Alexander Theiß von der Frankfurter Industrie- und Handelskammer.
Während früher vor allem das Thema Versorgung im Vordergrund stand, geht es heute um Erlebnischarakter, es geht um Nutzung von Freizeitangeboten, von Restaurantbesuchen, Kinobesuchen. Insofern sind Innenstädte gut beraten, wenn sie sich multifunktional aufstellen und ein breites Angebot neben dem Handel anbieten.
Weil der Handel alleine die Innenstädte auf Dauer nicht am Leben hält. Vor 4 Jahren haben gerade mal 8% der Deutschen täglich oder wöchentlich im Internet geshoppt. Heute sind es 30%. Und jeder Euro kann eben nur einmal ausgegeben werden, sagt Joachim Stoll vom Einzelhandelsausschuss der IHK.
Das, was online geshoppt wird, wird nicht in der Stadt geshoppt. Wir werden Mischformen bekommen, Online-Offline-Mischformen. Ich gucke es mir online an, hole es in der Stadt ab. Und es wird auch viel Anstrengung des Handels bedürfen, um mehr Entertainment in die Läden zu bekommen.
In Frankfurt klappe das schon ganz gut, sagt Stoll und verweist auf die Note 2,2, die Passanten der Innenstadt gegeben haben. Insgesamt gibt es aber einen klaren Trend. Je kleiner die Stadt, umso unzufriedener sind die Kunden und Besucher. Oliver Stör von der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg ist vom Ergebnis nicht überrascht.
Das Besondere darum ist einfach auch wichtig, dass Städte sowas anbieten. Und das können größere Städte natürlich besser als kleinere Städte vielleicht, weil einfach ein anderer finanzieller Hintergrund vielleicht auch da steht.
Kassel hat in der Umfrage die Note 2,9 bekommen. Bad Soden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis die 2,7. Keine großen Ausreißer im Vergleich zu ähnlich großen Städten. Und auf der Frankfurter Zeil findet sich dann doch noch eine Kundin, die nicht wegen der Events oder wegen der leckeren Restaurants hier ist, sondern aus ganz praktischen Gründen.
Ja, ich kann die Sachen direkt anprobieren, wenn ich sie kaufen möchte. Ansonsten muss ich sie ja immer erst nach Hause schicken und dann wieder zurückschicken. das ist auch mit der einzige Grund, warum ich wirklich in die Stadt gehe, weil ich immer so Probleme bei Klamotten habe.
Sagt eine Passantin in der Frankfurter Innenstadt zum Thema Handel in den Innenstädten. Daniel Bauer berichtete. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast, dann auf die Überschrift Hessen und schon haben Sie die Sendung gefunden. Mein Name ist Sandra Winzer. Ihnen noch ein kaltes, aber ein schönes Wochenende.